Also die lieben Israeliten, die sind ja der Typus von den antitypischen Israeliten, haben auch gesagt, Manna, nichts als Manna, so mit Ausdruck. Denn sie haben auch gemurrt, denn sie haben gekämpft gegen die Wesenverwandlung, damit man den guten und wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes erkennen kann. Und es ist alles so kompliziert und doch ist es so einfach. Wir machen es alle so kompliziert. Im 2. Mose Kapitel 16 lesen wir, und die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte. Das ist so, ich fühle mich so zu Hause. Die ganze Gemeinde murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatte. Denn ihr habt uns in diese Wüste hineingeführt, um die ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Hört ihr was? Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird oder nicht. Da ist der springende Punkt. Gab es eine Prüfung in Eden, ja oder nein? Und sollen nur die geprüft werden oder wir auch? Ja, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird oder nicht. Am sechsten Tag aber werden sie zubereiten, was sie eingebracht haben, und es wird das Doppelte von dem sein, was sie täglich sammeln. So dass dieses Manna fiel täglich und am sechsten Tag fiel doppelt. Das Interessante ist, es wurde ja immer faul. Wenn jemand mehr sammeln würde, dann kamen Würmer rein, aber am sechsten Tag nicht. Weiter sprach Mose, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot in Fülle. Denn er, der Herr, hat euer Murren gehört, womit ihr gegen ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren richtet sich nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Ich habe das Murren der Kinder Israels gehört, sagt es in Vers 12. Sage ihnen, zur Abendzeit sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen mit Brot gesättigt werden, und ihr sollt erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Also Gott ist so gnädig, er gibt ihnen Brot und Fleisch. Aber er will sie ja lehren, er will sie weiterführen, und irgendwann hört das Fleisch dann auf und sie sind total zufrieden mit Manna. Ja oder nein? Nein. Nein. Und es geschah, als es Abend war, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Am Morgen lag der Tau um das Lager her, und als der Tau aufgestiegen war, siehe, da lag etwas in der Wüste, rund und klein, so fein wie der Reife auf der Erde. Und als er die Kinder Israels sahen, sprachen sie untereinander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, dieses ist das Brot, das euch der Herr zur Speise gegeben hat. Also Manna heißt wörtlich, was ist das? Als Substantiv. Was ist das? Das habe ich auch gesagt, als ich zur Adventistengemeinde kam. Da war so ein komisches Essen auf dem Tisch und ich habe gesagt, was ist denn das? Und Mose sprach zu ihnen, niemand soll etwas davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Es wird interessant. Da soll nichts übrig bleiben. Von dem täglichen Manna soll nichts übrig bleiben. Aber sie gehorchten Mose nicht, denn etliche ließen davon übrig bis zum Morgen. Da wuchsen Würmer darin und es wurde stinkend und Mose wurde zornig über sie. Hier ist eine interessante Typologie. Und es geschah am sechsten Tag, da sammelten sie doppelt so viel Brot, 2 Gomer für jede Person. Und da kamen alle Obersten der Gemeinde und berichteten es Mose. Und er sprach zu ihnen, das ist es, was der Herr gesagt hat. Morgen ist eine Ruhe, ein heiliger Sabbat des Herrn. Was ihr backen wollt, das backt, und was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das legt beiseite, damit es morgen bis morgen aufbewahrt wird. Das ist eine Sonderregel. Und sie legten es beiseite bis zum Morgen, wie Mose geboten hatte, und es wurde nicht stinkend. Und es war auch kein Wurm drin. Da sprach Mose, esst das heute, denn heute ist der Sabbat des Herrn. Ihr werdet es heute nicht auf dem Feld finden. Also, wir brauchen es, aber wir werden es nicht auf dem Feld finden. 6 Tage sollt ihr es sammeln, aber am 7. Tag ist der Sabbat. Da wird keines zu finden sein. Und das Haus Israel gab ihm den Namen Manna. Es war aber wie Koriandersamen. Es war weiß und hatte einen Geschmack wie Honigkuchen. Es war süß und es war weiß. Noch eine Typologie. Wie süß ist dein Wort meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Mund. Christus ist das Wort. Manna, Brot, symbolisiert Christus. Und wir müssen ihn täglich internalisieren. Täglich. Und wir müssen alles, was wir internalisieren, aufnehmen. Und ich kann nicht auf meinem gestrigen Erlebnis weiterleben. Ich brauche ihn täglich. Ich brauche seine Gerechtigkeit und ich brauche die Süße des Wortes täglich. Am 6. Tag ist der Vorbereitungstag. Am Sabbat fällt da keins, denn Christus will mit mir eine persönliche Begegnung im Sabbat haben. Jetzt, was auch interessant ist, dieses Brot symbolisiert den Leib Christi. Jeden Tag, wenn sie mehr sammelten, wurde es faul. Am 6. Tag nicht. Jede Woche war da ein Wunder. Es wurde nicht faul und bekam keine Würmer. Jetzt, das Brot symbolisiert Christus auch im Grab. Und die Bibel sagt, ich werde nicht, dass mein Gesalbter Korruption empfindet. Er wird nicht faul werden. Es hat mich immer gestört als Wissenschaftler. Wir haben ja dieses wissenschaftliche Denken. Und das muss alles schön da in diese Box reinpassen, sonst hat man ein Problem. Und ich weiß, wenn etwas tot ist, dann fängt die Verwesung wann an? Sofort. Sofort. Also wenn er dann starb, dann fand die Verwesung sofort statt. Also wieso sagt die Bibel, es wird nicht so sein? Und dann versucht man das irgendwie zu verarbeiten und zu sagen, naja, vielleicht war es kalt im Grab. Aber sogar dann findet die Verwesung statt. Aber hier ist die Antwort. Jedes Ende der Woche fiel doppelt und es wurde nicht faul, obwohl es andere Tage faul wurde. Also ein Wunder, es wurde nicht faul. Es wurde durch Gottes Wort erhalten. Also Christi im Grab ist nicht vergangen, zerwest, und wurde nicht wie alle anderen Futter für Würmer, sondern er wurde durch Gottes Hand behalten, keine Verwesung Und er stand auf am ersten Tag der Woche. Und ich ging zu dem Engel und sprach zu ihm, gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir, nimm es und iss es auf. Und es wird dir Bitterkeit im Bauch verursachen. In deinem Mund aber wird es süß sein wie Honig. Um Christus zu internalisieren, ist ein süßes Erlebnis. Und wir müssen täglich in seinem Wort Kraft bekommen für den nächsten Tag und den nächsten. Und wir können nicht aufgeben damit. Es ist ein Erlebnis bis zum Ende. Und wir können auch nicht mit gestrigen Erlebnissen in die Zukunft hineingehen. Wir brauchen ihn täglich. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Also die symbolische Tiefe im Manna ist atemberaubend. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich gegeben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wer kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wir müssen mit Christus identifizieren in sein Leben, in sein Sterben, in sein Opfer, in allem. Er kam als Diener, wir sind Diener. Und das kann man nur, wenn wir ihn internalisieren. Christus in uns. Wie sagt man da in Deutsch? Sanctification and Justification. Justification, Rechtfertigung. Und Sanctification, Heiligung. Also Rechtfertigung, wir in Christus, Heiligung, Christus in uns. Und das ist Manna, Heiligung, der Heiligungsprozess. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Ohne Heiligung, sagt die Bibel, werden wir Gott nicht sehen. Denn mein Fleisch ist wahrhaftige Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Da haben wir beide die Rechtfertigung und wir haben die Heiligung. Beide Aspekte. Heutzutage wollen wir das ja immer trennen. Die Menschheit sagt, wir brauchen nur die Gerechtigkeit Christi zugerechnet. Aber wir brauchen auch ihn in uns. Darum klopft er ja. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Also es ist eine ganz wichtige Sache, wenn wir Christus nicht internalisieren, wenn wir nicht seinen Charakter in unseren einbauen, in unser Leben, dann haben wir keinen Teil an ihm. Also wir müssen Manna essen, bis wir nach Kanaan kommen. Und da haben sie aufgehört mit Manna. Also wir essen Manna, bis dann. Wir müssen unseren Stolz demütigen und in den Staub legen lassen. Wir müssen nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und ohne dem können wir nicht überleben. Und er demütigte dich. Das sind wichtige Dinge. 5. Mose, Kapitel 8. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Also, wie viel von der Wahrheit müssen wir internalisieren? Nur was uns passt oder alles? Alles. Ich habe mal die Predigt gegeben, Optional Accessories, Hilfe. Wenn man einen Staubsauger kauft, dann kann man noch Teile dazu. Zusatzteile, die man dann extra noch dazu kaufen kann. Ist Adventismus ein Gerät, wo man extra noch Zusatzteile dazu kaufen kann, wenn man sie vielleicht nötig hat, irgendwann mal? Oder ist es ein vollkommenes Paket, das man total engagieren muss? Ja oder nein? Alles oder nichts? Alles oder nichts? Ich kann nicht sagen, gut, hier sind 10 Geräte, die zu diesem Ding gehören. Ich habe jetzt vielleicht das nötig oder das gefällt mir. Das ist ein bisschen teuer, das habe ich nicht nötig. Das wird mich nur irritieren und so weiter. Ich nehme das Hauptpaket, das ist Christus, vielen Dank. Und den Rest, naja, Sabbat, da muss ich den sicher nehmen, sonst überlebe ich vielleicht nicht. Und eine Gesundheitsreform, ach nee, was, ne, ja, und so weiter. Hä? Sind wir nicht so? So sind wir doch. Also er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Alles oder nichts. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und bewahre die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Ein volles Paket. Der dich in der Wüste mit Manna speiste, von dem deine Väter nicht wussten, und dich, um dich zu demütigen und zu prüfen, damit er dir am Ende Gutes tue. Das ist eine wichtige Sache, das ist nicht einfach so irgendeine Sache. Und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen. Also der Heilige Geist hat gewirkt. Und dein Manna nahmst du nicht von ihrem Mund. Und als sie Durst litten, gabst du ihnen Wasser. Nehemia 29. Und hatte Manna auf sie regnen lassen zum Essen und ihnen Himmelskorn gegeben. Der Mensch aß das Brot der Starken. Er sandte ihnen Speise, bis sie satt waren. Himmlische Nahrung, Engelnahrung. Hebräer sagt, zu diesem gehört der goldene Räucheraltar und die Bundeslade, überall mit Gold überzogen. Und dieser war der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafeln des Bundes. Hier ist noch ein interessantes bisschen Manna. Ist das je faul geworden? Nie faul geworden. So ein kleiner Behälter mit Manna. Und er ist nie faul geworden. Christus, sein Leib, sein Gesetz, zusammen, das wird nicht faul. Und er hat den Stab sprossen lassen, der Stab war tot, er ist der Lebensfürst. Er ist der Einzige, der Leben aus etwas, was tot ist, hervorbringen kann. Schaubrot war wohlriechend und ungesäuert, keine Sünde. und ein angenehmer Geruch. Er ist der Fürsprecher. Das heraufgelaufene Gesindel aber, das in ihrer Mitte war, wurde sehr lüstern und auch die Kinder Israels fingen wieder an zu weinen. Und sie sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst aßen und an die Gurken und die Melonen und den Lauch und die Zwiebeln und den Knoblauch. Hört sich so gut an, ne? Nun aber ist unsere Seele matt. Unsere Augen sehen nichts als das Manna. Sie hatten keine Lust. Aber das Manna war wie Koriandersamen und anzusehen wie Bdellion. Und das Volk lief hin und her und sammelte und mahlte es in Handmühlen oder zerstieß es in Mörsen und kochte es im Topf oder machte Kuchen daraus. Und es hatte einen Geschmack wie Ölkuchen. Und wenn bei Nacht der Tau auf das Lager fiel, so fiel das Manna zugleich darauf herab. Und als nun Mose das Volk weinen hörte und jede Familie jeden einen Eingang seines Zeltes, alle mochten. Da entbrannte der Zorn des Herrn sehr und es missfiel auch Mose. Mose war auch sauer. Er war einen Schritt weiter in der Heiligung, denke ich. Und Mose sprach zu dem Herrn, warum handelst du so übel an deinem Knecht? Und warum finde ich nicht Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volk auf mich legst? Er murrte auch. Und der Herr sagt zu ihm, du sollst zum Volk sagen, heiligt euch für morgen und ihr werdet Fleisch essen. Denn ihr habt vor den Ohren des Herrn geweint und gesagt, wer gibt uns Fleisch zu essen? Denn es ging uns gut in Ägypten. Darum wird euch der Herr Fleisch zu essen und ihr sollt essen. Nicht bloß einen Tag lang, sondern ihr sollt essen. Nicht 2, nicht 5, nicht 10, nicht 20 Tage, ihr sollt essen. Einen ganzen Monat lang, bis es euch zur Nase wieder herauskommt. Ich mag diesen Gott, merkt ihr ihn nicht auch? Und euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn, der in eurer Mitte ist, verworfen habt. Also irgendwann hörte das mit dem Fleisch auf und da war nur noch das Manna übrig. Oder der Manna, das Manna. Und so ging's. Und plötzlich war das Fleisch weg oder es wurde weniger und weniger. Ich weiß nicht, wie der Herr das gemacht hat. Und nur das Manna blieb übrig. Und dann fingen sie wieder an zu murren. Und hier, das ist eine ganz wichtige Typologie. Denn immer wieder und wieder höre ich, aber Jesus hat Fleisch gegessen. Jesus hat Fisch gegessen. Es gut genug war für ihn, es gut genug für mich. Habt ihr das auch schon mal gehört? Ja? Weil ihr vor ihm geweint und gesagt habt, warum sind wir nur aus Ägypten gezogen? Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose, warum habt ihr uns aus Ägypten herausverführt? Damit wir in der Wüste sterben, denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat ein Ekel vor dieser elenden Speise. Ja, 4. Mose 21,5. Die Typologie werden wir gleich besprechen. Immer wieder gelüstete es sie nach den Fleischtöpfen und ihr Bauch wurde zu ihrem Gott. So sagt die Bibel. 1. Korinther, die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird diesen und jene wegtun. Der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Denn sie hatten griechische Philosophie eingebaut in ihrer Ideologie. Und da gab es Diktums von Epikurius und wie die Gelehrten alle hießen. Und der Gedanke war, dass dieser Körper nur ein Zelt ist, dass der Geist, die Seele separat ist, so wie die Menschen das im Allgemeinen heute auch noch glauben. Und was man in den Körper hineintut oder mit diesem Zelt tut, das ist nicht wichtig. Paulus zitiert dann diese griechische Philosophie: Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen, denn sie hatten einen Brief an ihn geschrieben und haben das wahrscheinlich gefragt. Und er nimmt dieses Diktum und sagt: Gott aber wird diesen und jene wegtun. Der Leib ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für das Leib. Es ist also wichtig, was hier reingeht und was wir mit dem Körper tun. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Philipper 3,19. Ich sage immer zu den jungen Leuten: Was ist oben? Der Bauch oder der Kopf? Der Kopf ist oben. Also hier wird entschieden, was mache ich? Der Bauch ist da, der hat nicht dem Kopf zu sagen, was ich zu tun habe. Es scheint mir, je weiter wir nach unten in der Anatomie rücken, je mehr hat das zu sagen, mehr als der Kopf. Lassen wir es mal da. Der Kopf hat zu entscheiden. Da machte sich das Volk auf an diesem ganzen Tag und die ganze Nacht und an dem ganzen folgenden Tag und sie sammelten die Wachteln. Gott brach diese Fasswachteln in zigtausenden. Und wer am wenigsten sammelte, der sammelte 10 Homer. Und sie breiteten sie weithin aus um das Lager her. Als aber das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen und noch nicht verzehrt war, da entbrannte der Zorn des Herrn über das Volk und der Herr schlug sie mit einer sehr großen Plage. Daher nannten sie jenen Ort Lustgräber, weil man dort das lüsterne Volk begrub. Kibrot Hattav, Gräber der Begehrenden, ein Ort in der Wüste nach der Konkordanz. Also Gott gibt ihnen das Fleisch, das sie wollten. Vorher hat er ihnen immer das Fleisch gegeben, dann hat es aufgehört, denn er wollte ihnen was beibringen. Und jetzt gibt er ihnen so eine Hülle und Fülle und sie sind noch dabei, es gierig zu essen. Im Geist der Weissagung lesen wir, sie haben es nicht erst anständig gekocht, so gierig waren sie. Und sie aßen es noch, da kam die Plage. Fleisch ist ein Sinnbild für ein ungeheiligtes Wesen. Immer wieder in der Bibel. Wir sind fleischlich, ungeheiligtes Wesen. Manna ist ein Sinnbild für ein geheiligtes Wesen. Also die Typologie ist schon wichtig. Während dieser Wartezeit wurde ihnen Zeit gewährt, über das Gesetz Gottes nachzudenken, das sie gehört hatten, und sich innerlich auf weitere Offenbarungen einzustellen. Mose war weggegangen, die er ihnen gegebenenfalls gegeben würde. Dafür blieb ihnen gar nicht zu viel Zeit. Hätten sie sich um besseres Verständnis für Gottes Forderungen bemüht und sich vor ihm gedemütigt, wären sie gegen Versuchen gewappnet gewesen. Also wir müssen uns fragen, wieso macht Gott das? Was ist der Grund? Besonders war dies unter dem Mischvolk der Fall. Sie waren voll Ungeduld. Einige schlugen vor, nach Ägypten zurückzukehren. Sie waren entschlossen, nicht länger auf Moses zu warten. Sie sind ungeduldig. Wieder schrien die Wanderenden nach Fleisch, obwohl sie reichlich mit Manna versorgt waren. Viele Ägypter, die jetzt unter ihnen lebten, waren üppige Kost gewohnt. Und sie gehörten zu den Ersten, die klagten. Ja, ich habe auch an einer Gruppe gehört, das habe ich schon mal erzählt, die hieß die Smilpaprilde. So ein schönes Wort. Das sind die Schmauser, die Leckeresser, Smilpapis, etwas genießen. Wir waren so einige an der Universität, wir waren nicht zufrieden mit den besten Restaurants, die waren unter unserem Stand. Und jeder hatte so seine Spezialität, der eine hatte was auch immer, Seekost mit all dem Drum und Dran, was aus dem Meer kommt. Und der andere hatte indische Cuisine und der andere griechisch und der andere was auch immer. Und ich natürlich deutsche Cuisine mit allerhand Rippchen, die ganz schön eingelegt waren und all so ein Zeug. Und dann sind wir Wochenende immer von einem zum anderen. Dann gab es mal den Abend und dann mal den Abend und dann den Abend. Mit natürlich viel Bier und alles Wein und die besten Weine dazu und so weiter. Und so habe ich gelebt an reicher Nahrung. Und ich bin so gewachsen, mehr wie so. Naja, und dann kam ich zu den Adventisten. Das war eine Erweckung. Der Zweck des Auszugs bzw. des Rufs geht aus von ihr. Mein Volk ist ein Volk zum Ursprung zurückzuführen. Gott will uns Schritt für Schritt zum Ursprung zurückführen. Am Anfang war es nicht so, sagt Jesus. Gott hat Dinge zugelassen wegen der Härte unserer Herzen, sagt er. Gott erlaubte vieles wegen dieser Härte ihres Herzens. Wer ins wiederhergestellte Paradies eingehen will, muss die Schritte, die er in Rebellion und Gottesferne gegangen ist, zurückgehen. Ist doch logisch. Wir müssen also zum Urzustand zurückkehren. Und dieses Mischvolk, das mit Israel aus Ägypten zog, wer ist dieses Mischvolk in der Adventgemeinde? Es müssen die Menschen sein, die an den Weisungen Gottes in der Bibel und im Geist der Weissagung etwas auszusagen haben. Oder auszusetzen haben, ja. Sie sagen, der Herr verzögert sein Kommen und sie feiern mit der Welt. Wenn es so in Blau geschrieben ist, dann ist das mein Gedanke, den ich da aufschreibe. Also, wir haben viel Mischvolk unter uns. Und ich bin vielleicht Mischvolk in einem Ding und ein anderer Mischvolk in einem anderen Ding. Aber alle haben wir etwas Mischvolk in uns, dass wir uns nicht da heilig herstellen und sagen, hier, das super Beispiel. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Murrt auch nicht, wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Und wir haben gerade eben gelesen, dass der Magen wird zum Götzen. Und dann sind wir Götzendiener. So, Gott will uns was beibringen. Sie waren so unersättlich nach Fleisch, dass sie jeder mindestens 10 Homer sammelten. Wow, das sind circa 3 Kubikmeter. Wir können uns also vorstellen, jeder sammelte mindestens 3 Badewannen bis oben hin voll. Das ist wahnsinnig viel. So habe ich früher Fleisch eingekauft. Ja, doch, ich habe ganz riesen Kühlschrank. Wir haben nie, sagen wir mal, so wie in Deutschland ist es doch Gewohnheit, man kauft so viel Gramm von dem und so viel Gramm. Wir haben immer so gelacht früher, als wir herkamen. So viel Gramm? Bitte. So viel Kilo. Ich habe mindestens 300 Rinder aufgegessen. Mindestens 3.000 bis 4.000 Schafe. Tausende Hühner. Meine Frau musste immer 2 Hühner machen. Eins für die Familie und eins für mich. Ganze Huhn aufgegessen. Und dann nicht bei Krabben und Krebse und Fische und Schnecken und all so ein Zeug. Das habe ich mir alles in den Leib reingejagt. Unheimlich viel Fleisch gegessen. Also ich kann das gut verstehen. Sehr gut. Und sie versuchten Gott in ihrem Herzen, indem sie Speise forderten für ihre Gelüste. Gedenke an mich aus Herr, aus Gnade gegen dein Volk, sagt es im Psalm 106. Suche mich heim mit deiner Rettung, dass ich das Glück deiner Auserwählten schaue, dass ich mich freue an die Freude deines Volkes und mich rühme mit deinem Erbteil. So der Gegensatz. Etwas muss sich ändern. Gott gab den Hebräern, worauf sie beharrlich bestanden hatten, obwohl es nicht zum Besten war für sie. Sie wollten sich einfach nicht mit dem zufrieden geben, was sich als Nutzen und Gewinn für sie erwiesen hätte. Und hier kam eine Plage. Patriarchen und Propheten. Lukas, habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tags unversehens über euch kommen. Also Essen und Trinken ist irgendwie immer mit eingebaut. Die Sünden der Rebellion, der Schlemmerei und der Trunkenheit wurden in dieselbe Kategorie eingestuft. Wenn jemand eines widerspenstigen und störrischen Sohn hat, der die Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht und ihnen auch nicht folgen will, wenn sie ihn züchtigen, so sollen sein Vater und seine Mutter ihn ergreifen und zu den Ältesten seiner Stadt führen und zum Tor jenes Ortes. Und sie sollen zu den Ältesten seiner Stadt sagen, dieser unser Sohn ist störrisch, widerspenstig, gehorcht unserer Stimme nicht und ist ein Schlemmer und ein Säufer. Puff, glatten, viel essen. Schlemmer. Kopfschmerzen aufgrund von Trunkenheit, Schwelgerei, Ausschweigung, Übersättigung, zu viel essen. Das ist interessant. Die Gesundheitsreform soll ein Segen sein. Aber Israel ließ er ausziehen mit Silber und Gold und es war kein Strauchelnder unter ihren Stämmen. Sie waren nicht krank. Sie wurden einfach nicht krank. Sie hatten Manna, aber als sie lüsteten, da kamen die Seuchen und sie starben. Die Erkenntnis, die Gott in Fragen der Ernährung gab und wiederhin geben wird, soll seinem Volk heute dasselbe bedeuten, was das Manna den Kindern Israel bedeutet. Das Manna fiel vom Himmel und das Volk sollte es sammeln und zum Essen zubereiten. Gott wird den Gemeinden das notwendige Fingerspitzengefühl und Einfallsreichtum geben und diese Qualitäten sollen in jeder Gemeinde gefördert werden. Also hier ist was Interessantes. Die Leute sagen immer, wie ich gesagt habe, ja, aber in Israel, die Israeliten haben Fleisch gegessen, Jesus hat Fleisch gegessen und wieso sollen wir Vegetarier sein? Was hat sich geändert? Erstens, Gott möchte uns zurückführen zum Ursprünglichen. Was war das Ursprüngliche? Gott gab ihnen die Früchte vom Baum und die Saat der Pflanzen. Und dann wurde hinzugefügt, wie wir sehen lernen später, Gemüse. Sintflut kam, Fleisch. Aber wenn die Früchte und Gemüse wieder da sind, haben sie dann noch das Fleisch nötig? Nein. So, das war nur mit bestimmten Bedingungen. Jetzt holt er das Volk aus Ägypten und die Typologie sagt, dass typologisch hat er sie vegetarisch ernährt. Richtig? Typologisch wollte er sie nach Kanaan führen und er wollte sie zum ursprünglichen Diätsystem zurückführen. Also typologisch, das Endzeitvolk, wenn es antitypisch, wenn es aus dem antitypischen Ägypten hervorgebracht wird, muss es typologisch aktuell in diese neue Ernährung hineinkommen. Nicht nur das. Wir leben im antitypischen Tag der Versöhnung. Richtig? Und an diesem Tag mussten die Juden fasten. Und fasten hieß, kein Fleisch essen. Kein Fleisch essen. Und so antitypisch, die ganze Adventgemeinde müsste vegetarisch sein. Wir kommen nachher zu Jesu. Also die Gesundheitsreform sollte ein Segen sein und Gott hat gesagt zu Ellen White, er wird es möglich machen, dass wir lernen, wie um es so vorzubereiten, dass es den Platz vom Fleisch nimmt. Und wenn wir die Wunder betrachten, die in dieser Gemeinschaft stattfinden, ist ja unglaublich. Die ganze Frühstücks, all die Cerealien, Erdnussbutter, Sojamilch, Weetbix, Cornflakes, alle diese Dinge, wo kommen die her? Das kommt alles von dem Adventismus. Marmite, Ersatz für Fleischextrakte. Alle diese Dinge kommen von den Adventisten. Und Gott hat Kunst gegeben, um es so vorzubereiten, dass der Weg vorbereitet wird, um zurückzukehren zu dem, was ursprünglich da war. Der Herr wird die Gehorsamen unterweisen. In Getreide, Früchten, Gemüse und Nüssen sind alle Nahrungsbestandteile enthalten, die wir brauchen. Wenn wir uns mit kindlicher Schlichtheit an Gott wenden, wird er uns unterweisen, wie man gesundheitsfördernde Nahrung ohne jede Spur von Fleisch zubereiten kann. Und er hat es getan. Er hat es getan. Als wir vor 23 Jahren oder 24 Jahren hier in Deutschland anfingen, mit Vorträgen über vegane Ernährung und Leute gesagt, was ist denn das? Und heute, da sind so viele Bücher und so viele Rezepte. Jeder kann, wenn er will. Ist das nicht so? Sherry Baker, Natural News. Fleisch kurbelt Krebswachstum an. Und hier ist ein Artikel von Sherry Baker, Health Sciences. Jetzt, wer ist sie eigentlich? Sherry Baker Publikationen sind weit verbreitet und neben vielen anderen in folgenden Fachzeitschriften erschienen. Newsweek, Health, Atlanta Journal, Constitution, Yoga Journal. Nicht, dass ich das unterstütze, ich sage nur, die ganze Welt weiß es inzwischen. Und dann werden alle diese Universitätsjournale und was auch immer werden genannt. Healthy Years, überall. Sie ist Men's Health Advisor, Newsletter, Focus on Health und so weiter. Mögen Sie Fleisch? Schreibt sie. Bedenken Sie folgende unappetitliche Tatsache. Wenn Sie ein schönes, saftiges Steak oder eine Frikadelle essen, fördern Sie in Ihrem Körper Entzündungsprozesse, die eine tumorfördernde Wirkung haben. Ich gebe keinen Vortrag heute über Ernährung, das habe ich schon gemacht. Das sind viele. Und das sind auch viele gute Bücher, die man lesen kann. So, es fördert Krebswachstum. Kürzlich fanden Wissenschaftler an der Medizinischen Fakultät der Universität von Kalifornien in San Diego einen Mechanismus heraus, der erklärt, wie der Genuss von rotem Fleisch oder auch Milch das Wachstum von bösartigen Tumoren ankurbeln könnte. Und dann zitiert sie den Autor Dr. Ajit Farki. Geführte neue Studie zeigt, dass höchstwahrscheinlich eine Entzündung hervorgerufen durch eine in diesen Nahrungsmitteln enthaltenes Molekül und dann, Proceedings of the National Academy of Sciences und so weiter. Die ganze Welt weiß es. Sogar die UNO hat einen Bericht rausgebracht über die Ernährung. Dr. Farki von der Medizinischen Fakultät der Universität, Co-Direktor von dies und jenem und alle, die ganze Welt weiß es. Wir brauchen nicht alles lesen, was das Problem ist. Der Körper bildet dann Antikörper gegen Neu-F5-GC und diese Immunreaktion könnte potenziell eine schwache chronische Entzündung auslösen und so das Krebswachstum ankurbeln. Wer interessiert ist, Entzündungen durch natürliche Methoden ohne Medikamente zu reduzieren, dem seien hier die 7 wichtigsten Strategien genannt. Hören Sie auf, Fleisch und Milchprodukte zu essen. Das ist der neueste Stand der Wissenschaft. Aber wir predigen es ja schon 24 Jahre lang. Legen Sie in Ihrer Ernährung den Schwerpunkt auf eine mediterrane Kost mit viel Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, Olivenöl und Nüssen. Hört sich das nicht interessant an, was die Welt schon sagt? Rauchen, nicht rauchen. Achten Sie auf Ihre Öle, meiden Sie alle Entzündungsförderung, Transfette. Alles schon in den Vorträgen drin. Adventisten wissen das schon lange. Die Welt, die ist jetzt dabei und wir? Wir marschieren zurück nach Ägypten. Interessant. Omega-3 wie Leinsamen, alles schon gesagt. Reduzieren Sie Ihr Körpergewicht, das wissen wir ja. Genügend Schlaf, bauen Sie Stress ab. Er sagt Yoga, Meditation, das sage ich nicht. Das sind bessere Art und Weisen, wie Meditation abzubauen. Aber so denkt die Welt eben, man muss ein bisschen entspannen oder was. Geh auf einen guten Spaziergang, atme frische Luft ein, geh im Wald spazieren, wenn möglich auswandern, dass man ein bisschen Sonne bekommt. Gesundheitsreform ist mehr als Essen und Trinken. Alle Naturgesetze der Gesundheit müssen befolgt werden, wenn man Geist und Körper gesund erhalten will. Wir müssen alles tun. Wir können nicht nur einen Teil nehmen und sagen, okay, ich habe keine Zeit für dies oder jenes. Wir müssen alles tun. Während wir euch vor maßloser Esslust, selbst wenn es allerbeste Speisen sind, warnen, mahnen wir gleichzeitig die Anhänger übertriebener Anschauungen, keine falschen Grundsätze aufzustellen und zu versuchen, jeden für sie zu gewinnen. Schatzkammer. Das ist, was ich liebe an den Geisterweissagungen. Darum sage ich, lies ihn selber. Immer eine Balance. Denn sobald man was Gutes hat, dann kommen die fanatischen Elemente und dann isst man nur noch Salatblätter und Karottenstöckchen und man leidet echt. Man muss was Kräftiges essen, es muss gut schmecken, es muss gut aussehen, es muss gut schmecken. Und da gibt es wirklich jetzt schon tausende Rezepte. Keiner hat eine Entschuldigung. Keiner kann sagen, ich habe nicht genug Zeit. Mach die Zeit. Es ist wichtig. Aber keine übertriebenen Anschauungen. Natürlich werden Sie sagen, aber vegan ist übertrieben. Nein, vegan ist nicht übertrieben. Übertriebener Veganismus ist übertrieben. Es gibt Leute, die nur ein unvollständiges, einseitiges Verständnis über die Grundsätze der Reform haben. Diese sind oft die strengsten, unbeugsamsten Verfechter. Nicht nur, wenn es um ihre persönliche Umsetzung geht, sondern auch in der Art, wie sie die Reform anderen Angehörigen und ihren Nachbarn aufdrängen. Ministry of Healing. Ich versuche jetzt in diesen Vorträgen wirklich beide Seiten zu bringen. Wir müssen nicht so abstoßend wirken, dass keiner das haben möchte. Es muss so fantastisch sein, dass jeder es haben will. So muss es sein. Wer über die schädlichen Wirkungen von Fleischspeisen, Tee, Kaffee und üppige, ungesunde Zubereitung von Speisen informiert worden ist, wer sich entschlossen hat, durch Verzicht mit Gott einen Bund zu schließen, wird seinen Appetit auf Speisen, von denen er weiß, dass sie ungesund sind, zügeln. Ganz einfach. Gott erwartet von uns, dass wir dies tun. Gott verlangt es, sagte es da. Also dies sind Fragen, die an die Substanz gehen können. Das sind jetzt so wieder meine Gedanken hier. Doch die Tatsache, dass es Fanatiker gibt, die dieses Konzept in Verruf bringen, sollte uns nicht veranlassen, die Bremse in der Art zu ziehen, dass wir ungehorsam werden. Denn das ist Rebellion. Nur weil einer sich fanatisch ernährt und aussieht wie eine Grete, heißt nicht, dass ich da rebellieren muss und nichts Gutes tun. Der vegane Lebensstil ist der, zu dem Gott sein Volk zurückführt. Jetzt bin ich auf glattem Eis. Auch wenn die höchsten Autoritäten gegen diese Vorstellung Krieg führen. Ich schreibe das jetzt dahin, denn es ist so. Wenn ich Vorträge gebe über vegane Ernährung, da waren da schon aus den höchsten Quellen oder Schichten unserer Vereinigung Briefe, lass den nicht reden, der verkündet vegan. Und vegan, wissen wir, ist nicht die offizielle Stellung unserer Kirche. Dies war die ursprüngliche Ernährung, war vegan. Und dies wird die zukünftige Ernährung des Volkes Gottes sein. Und dies wird die Ernährung sein kurz vor Jesu Wiederkunft. Ich bin auf glattem Eis, ich muss beweisen, was ich sage. Wir sollten die Verwendung von Fleisch nicht zu einem Prüfstein der Gemeindezugehörigkeit machen. Das ist wichtig. Aber wir sollten uns Gedanken über den Einfluss machen, den bekennende Gläubige, die Fleischspeisen essen, auf andere haben. Es ist kein Prüfstein. Ich kann nicht jemanden verurteilen in der Gemeinde, weil er Fleisch isst. Und das sollen wir auch nicht tun. Ich darf keinen verurteilen, wenn er anders ist als ich. Denn es ist kein Prüfstein. Aber wenn wir Gottes Willen tun wollen, dann werden wir uns ändern. Ich wurde einmal reingerufen und gefragt, ja, wieso verkündigst du das, wenn du weißt, dass das nicht dem entspricht, was wir offiziell sagen? Ich habe gesagt, ich habe ein Problem. Mein Problem ist dies. Harvard-Universität lehrt es. Die Welt lehrt es. Dann Nutrition Center, Cambridge Universität lehrt es. Meine eigene Forschung und die meiner Studenten lehrt es. Gottes Wort sagt, es war die ursprüngliche Ernährung. Gottes Wort sagt, es ist die zukünftige Ernährung. Geist der Weissagung sagt, es ist unsere jetzige Ernährung. Jetzt, was muss ich machen? Und die Personen haben sich die Zitate angesehen und haben gesagt, wir sind vielleicht noch nicht so weit, es zu akzeptieren. Aber weil es da steht, ist es so, also mach weiter. Das ist ein guter Geist gewesen. Das war ein guter Geist. Wir werden jene, die vom Zehnten aus mit Schatzhaus im Gottesleben aufgrund von Nachgiebigkeit zulassen, dass sie den durch ihre Adern fließenden, lebensspendenden Blutstrom vergiften. Jetzt geht es ein bisschen härter, jetzt geht es an die Prediger. Werden sie das Licht und die Warnungen missachten, die Gott ihnen gegeben hat? Körperliche Gesundheit ist als wesentlich für das Wachstum in der Gnade und das Erreichen eines ausgeglichenen Charakters anzusehen. Wenn der Magen nicht angemessen versorgt wird, wird die Bildung eines aufrechten, moralischen Charakters behindert. Gehirn und Nervensystem stehen in einer Beziehung zum Magen. Falsches Essen und Trinken führt zu falschem Denken und Handeln. Das ist ein Bombenzitat. Prediger sollten ein Beispiel sein, wenn es kommt zur Ernährung. Sie geht so weit, um zu sagen, eigentlich sollte ein Prediger, der Fleisch isst, nicht predigen von oben. Aber naja, dann hätten wir keine Prediger mehr. Wenn man Milch verwendet, schrieb sie, soll sie gründlich sterilisiert sein. Und das wird jetzt gebraucht, um zu sagen, hör mal hier, der Geist der Weissagung sagt, gebrauch Milch. Aber der war ja progressiv. Ganz am Anfang hat sie gesagt zu einem Bruder, der gepredigt hat, man soll kein Schweinefleisch essen. Hör mal, wenn du glaubst, du sollst kein Schweinefleisch essen, gut, mach das für dich, aber wer gibt dir das Recht, das zu predigen? Lass das. Und sie hat Oysters gegessen. Was ist das? Muscheln, ja. Und dann erst kam die Gesundheitsvision. Danach. Denn da waren wichtigere Dinge als nur der Magen am Anfang, die Sabbatsfrage und so weiter. Aber der Heilungsprozess ist, naja, angehend. So, da sind solche. Aber sogar da hat sie gesagt, gegen Käse ist noch mehr einzuwenden. Er ist völlig ungeeignet zum Essen. Und in meinen Vorträgen habe ich ja auch gesagt, warum er ungeeignet zum Essen ist. Also ich werde das nicht wiederholen. Sie sagt, Käse sollte niemals in den Magen gelangen. Punkt. Ja, es wurde der Beschluss gefasst, dass bei einer bestimmten Zeltversammlung kein Käse auf dem Zeltplatz verkauft werden dürfe. Als Dr. Kellogg ankam, da war er noch im Glauben, stellte er zu seiner Überraschung fest, dass große Mengen Käse eingekauft worden waren, um sie im Lebensmittelkiosk weiterzuverkaufen. Gemeinsam mit einem anderen Bruder erhob er dagegen Einspruch. Die Verantwortlichen für den Lebensmittelverkauf rechtfertigten sich damit, dass Bruder X dem Käsekauf zugestimmt habe. Naja, dann haben sie es wieder zurückgezogen und haben es nicht verkauft. Heute, was Käse betrifft, bin ich ganz sicher, dass wir seit Jahren keinen mehr gekauft oder gegessen haben. Wir denken gar nicht daran, Käse als Nahrungsmittel zu verwenden. Noch weniger käme es uns in den Sinn, welchen zu kaufen. Sehr interessant. Bald wird Butter gar nicht mehr empfohlen werden und Milch wird nach gewisser Zeit völlig gestrichen werden. Also wenn wir lesen, was der Geist der Weissagung sagt, dann ist das ein veganer Lebensstil hier. Das sind nur noch die Eier übrig. Denn Tierkrankheiten steigen proportional zur Bosheit unter den Menschen an. Jetzt, das ist faszinierend. Als ich anfing zu predigen über diese Dinge, dann kamen die Krankheiten so wie Mad Cow's Disease, Rinderwahn, ja, BSE. Diese Krankheiten kamen zu der Zeit. Dann ging es rüber auf die Schafe und dann ging es in die Fische, Staggers, wo die Fische so machen. Und das war, weil dieses verbreitet war in der ganzen Kette. Diese Krankheiten sind immer noch da. Aber eins, was sehr interessant ist, dann kamen die lieben Brüder, nennen wir sie die lieben Geschwister, und sagten, ja, aber ich habe nur mein eigenes Hühnchen. Und das kriegt nur das beste Futter. Und das ist ein Biohühnchen und ein Bioschäfchen. Und das ist ja noch in Ordnung. Aber seit ungefähr 5 bis 10 Jahren hat sich etwas geändert. Plötzlich in der Welt hat sich etwas geändert. Dramatisch. So wie die Bosheit unter den Menschen zunimmt, so werden die Tierkrankheiten proportional steigen. Und das geht jetzt nämlich über Viren. Viren. Früher war eine Tierkrankheit artenbedingt. Eine Pferdegrippe hat Pferde krank gemacht. Eine Vogelgrippe hat Vögel krank gemacht. Eine Schweinegrippe hat Schweine krank gemacht. Eine Maul- und Klauenseuche hat Tiere krank gemacht, die Klauen haben und das Maul dazu. Aber seit ungefähr zwischen 10 und 5 Jahren her fing etwas Neues an. Die Überspringung von einer Art zur anderen. Und heute ist die Vogelgrippe genauso gefährlich für den Menschen wie für den Vogel. Und die Maul- und Klauenseuche zum ersten Mal wird auf den Menschen übertragen. Darum musste Großbritannien und jetzt gerade in der letzten Woche im Osten alles vernichtet werden wegen diesen Seuchen. Die anderen Länder, die haben das nicht gemacht. Die haben die Tiere abgesondert und sie geimpft und sie alle Träger gemacht. Also jetzt, das Hühnchen ist weg. Denn vor der Viren kann man es nicht schützen, auch wenn es Bio zum Essen bekommt. Und dann die anderen Viren, die außer die Grippenviren, die jetzt so tödlich sind, die Enkephalitis-Viren in Schweinefleisch, in Hühnern und in diesen Tieren. Und das ist eine Vire. Mit anderen Worten, das macht nicht, wie man das Tier ernährt. Diese Enkephalitis-Viren verursachen, dass wir Gehirnfieber bekommen, Enkephalitis. Und dann sind die Chancen, dass man entweder stirbt oder dass man ein Kohlkopf wird. Also es nimmt zu, es ist nicht mehr sicher. Die Zeit wird kommen, da es nicht mehr sicher sein wird, Eier, Milch, Sahne oder Butter zu verwenden. Käse war ohnehin weg, Fleisch war ohnehin weg. Was für eine Ernährung ist das? Komm, wir machen ganz sicher. Mir wurde gezeigt, dass es nicht mehr sehr lange dauern wird, bis wir die Verwendung jeglicher Tiernahrung aufgeben werden. Was für eine Ernährung ist das? Ist eine vegane Ernährung? Sogar Milch wird von dem Speiseplan gestrichen werden müssen. Krankheiten häufen sich rapide. Der Fluch Gottes ruht auf der Erde, weil der Mensch sie verflucht hat. Also Gott führt sein Volk zurück zur veganen Ernährung, ohne Zweifel. Sehr bald wird es nicht mehr sicher sein, irgendetwas zu verwenden, was aus der Tierwelt kommt. Pacific Union Recorder. Ganz eindeutig. So, ich brauche mich nicht zu verteidigen. Da ist der Geist der Weissagung. Ich rufe nicht zum Fanatismus. Geplant, gut durchdacht, sicher machen, dass alles auf dem Teller ist, dass all die Nahrungsmittel, die wir nötig haben, Gott hat dafür gesorgt, dass es möglich ist. Wenn du da derart ständig am Studieren bist, kannst du gar nicht zu einfach leben. Dein Vater und ich haben, seit wir nach Kalifornien kamen, Milch, Sahne, Butter, Zucker, Fleisch völlig weggelassen. Seitdem ist unser Denken viel klarer und unser körperliches Befinden viel besser. Wir leben sehr einfach, wir können gar nicht schreiben, wenn wir nicht einfach leben. Es ist ein tolles Zitat. Sogar in ihrer Zeit hat sie schon aufgegeben. Und wie oft muss ich immer wieder hören, die Zeit ist noch nicht. Habt ihr das schon gehört? Ich höre es ständig. Und dieses Zitat ist eine Bombe. An dem Punkt der Erdgeschichte, an dem wir uns befinden, ist Fleischessen eine Entehrung Gottes. Wow. Wow. In meinem Land würde ich sagen, 80-90% aller Glaubensgeschwister essen Fleisch. Ich werde das beim Camp-Meeting jetzt bringen und ihr müsst bitte für mich beten. Keiner unserer Prediger sollte ein schlechtes Beispiel geben, indem er Fleisch isst. Keiner. Sogar bei den Predigerversammlungen wird da Fleisch gegessen. Es ist traurig, aber es ist so. Es geht um Charakterbildung. Was den Fleischverzehr angeht, können wir es uns heute nicht mehr leisten, Risiken einzugehen. Fleischessen war immer ein Fluch für die Menschen, aber jetzt spüren wir die Auswirkungen in ganz besonderer Weise, weil Gott wegen der Übertretung und Sünde des Menschen auch die Herden auf der Weide verflucht hat. Tierkrankheiten nehmen zu. Das ist eine Tatsache. So, wir brauchen nicht drüber diskutieren. Es liegt am hohen Fleischverzehr in diesem Land, dass Männer und Frauen moralisch immer mehr abbauen. Es hat mit unserem Geist zu tun. Tee und Kaffee zu trinken ist eine Sünde. Wow. Councils on Diets and Food. Also Fleisch essen ist nicht ein Test für Zutritt zur Gemeinde. Aber Tee und Kaffee trinken ist eine Sünde. Wie steht's denn unter den Prinzen und unter dem Volk Israels heute, wenn es zu Tee und Kaffee trinken kommt? Es ist eigentlich tragisch. Ich denke, Gott ruft sein Volk, um neu einen Neuanfang zu machen. Mir wurde gezeigt, Prediger und Laien müssen gemeinsam vorangehen. Das heißt nicht, dass wir sie wegschieben. Wir müssen mit Liebe versuchen, sie so weit zu bringen, dass sie es nicht tun. Gottes Kinder sind nicht vorbereitet auf den lauten Ruf des dritten Engels. Es liegt nicht eine persönliche Arbeit vor ihnen, von der sie nicht erwarten können, dass Gott sie für sie tut. Er hat es in den Menschen überlassen, diese Arbeit zu tun. Es ist eine Arbeit, die jeder Einzelne für sich tun muss. So wie der Mann zu mir kam und schrie, ich esse Fleisch. Ist ja egal, lass ihn Fleisch essen. Aber das heißt nicht, dass ich hart sein muss zu ihm oder dass ich ihm verwerfen muss. Mach einfach weiter. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, sagt Council of Diets and Foods und zitiert eigentlich nur die Bibel. Um für die Himmelfahrt bereit zu sein, müssen Gottes Kinder sich selbst kennen. Sie müssen die Vorgänge in ihrem eigenen Körper so gut verstehen, dass sie mit dem Psalmbeter ausrufen können, ich preise dich dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wow. Ich kann mich entsinnen. Ich habe immer gedacht, wieso bin ich so schläferig nach dem Essen und ich muss zum Uni gehen und ich muss Studenten unterrichten und ich fühle mich so doof. Und als ich die Ernährung umstellte, war das nie mehr da. Nie mehr da. Kopf immer hell. Das ist eine wunderbare Erfahrung. Denen, die sich die Esslust hingeben, ist es unmöglich, christliche Vollkommenheit zu erlangen. Es ist ein Test. Es ist ein Test für die Gemeinde. Nur wenige sind sich darüber klar, in welchem Umfang die Nahrung mit ihrer Gesundheit, ihrem Charakter, ihrer Leistungsfähigkeit und letztlich ihrem ewigen Schicksal zu tun hat. Ein Zitat nach dem anderen. Jetzt möchte ich ein paar typologische Beispiele schnell mit euch besprechen, denn das ist faszinierend. Faszinierend. Unter ihnen befand sich von den Söhnen Judas Daniel, Hananja, Misael und Asaria. Daniel, Richter Gottes. Hananja, Jah hat auserwählt. Misael, wer ist, was Gott ist? Asaria, Jah hat geholfen. Hier ist das ganze Volk Gottes. Eine Typologie des Endzeitvolkes. Gott weist hin auf das Buch Daniel und sagt, lies das für die Endzeit. Wir leben heute in der Zeit Laodicea, das Volk richten, ein beurteiltes Volk, Gericht über das Volk des Gerichts. Wir sind das letzte Volk. Richter, auserwählt, sollen sein, wie Gott ist, und Gott wird helfen. Ist das nicht schön? Faszinierend, was Gott in Typologie und in Namen hineinschreibt. Daniels Charakter wird der Welt als eindrucksvolles Beispiel davor vorgestellt, was Gottes Gnade aus den Menschen machen kann, die aufgrund ihrer Natur gefallen und durch Sünde verdorben sind. Der Bericht von seinem edlen, selbstverleugnenden Leben ist eine Ermutigung für alle Christen. Wir können daraus die Kraft schöpfen, der Versuchung zu widerstehen. Und selbst unter widrigsten Umständen fest und im Geist der Sanftmut für das Recht einzustehen. Menschen, die ihre Gelegenheiten nutzen, die sich ins rechte Verhältnis zu Gott bringen, werden ebenso belohnt werden wie Daniel. Gott gab es Daniel, da der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Da sprach er zu ihm, ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König. Wenn er aber merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters. Kennt die Geschichte, sagte Daniel, und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, als Beispiel sein. Ist interessant, kranke Leute kommen manchmal zu Besuch zu uns. Leute, die krank waren, die wirklich dürr sind und schlecht aussehen, essen weniger als 10 Tage, eine Woche, und sie sind andere Menschen, wenn sie richtig essen. Also das ist eine Typologie des Endzeitvolkes, und Daniel typologisch lebt den Lebensstil des Endzeitvolkes. Darum blieben Daniel und seine Freunde auch danach bei der einfachen Speise von Gemüse und Wasser, die sie anfangs erbeten haben, Christian Temperance. Also er blieb dabei nach dem Geist der Weissagung. Er war Vegetarier. Ihre erste Erfahrung am Hof des Königs verschaffte Daniel und seinen Freunden ein klares Verständnis und ein gesunderes, genaueres Urteil, als es allen weisen Männern im Reich von Babylon beschieden war. So, es hatte etwas mit seinem Geist zu tun. Daniels klarer Verstand, seine Zielstrebigkeit und seine Verstandeskraft beim Erwerben von Kenntnis waren im hohen Maße auf seine einfache Ernährung in Verbindung mit seinem Gebetsleben zurückzuführen. Es hat etwas zu tun mit was wir essen. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig, sagt es im Thessalonikerbrief. Und Daniel als Typologie für uns als Endzeitvolk sagt, kehrt zurück zu dieser Ernährung. Die in der Bibel geschilderte Heiligung umfasst den ganzen Menschen, Geist, Seele, Leib. Paulus bat für die Thessaloniker, dass Gott sie in Geist und Seele und Leib für das Kommen unseres Herrn Christus untadlich bewahren möge. Es ist eine wichtige Sache. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und Vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine Barmherzigkeit, sagt Daniel. Wer die biblische Heiligung erlebt, offenbart den Geist der Demut. Wenn wir es nicht tun, dann haben wir nicht. Der Prophet Daniel war ein Beispiel wahrer Heiligung. Sein Leben lang erwies er seinem Herrn edle Dienste. Er war ein von Gott Geliebter, Daniel 10, Vers 11. Und er hat sich immer eingeschlossen, er hat gesagt, wir haben gesündigt, wir sind gottlos geworden. Er hat sich nicht getrennt von seinem Volk, er blieb in seinem Volk. Als Hiob die Stimme Gottes aus dem Wirbelwind hörte, rief er aus, ich spreche mich schuldig und tue Buße in Sack und Asche. Wir müssen uns selbst betrachten. Weh mir, ich vergehe, sagt ein Prophet nach dem anderen. Menschen, die im Schatten des Kreuzes von Golgatha leben, konnten sich nicht überheben und stolz behaupten, ohne Sünde zu sein. Also wenn wir die Gesundheitsreform ausleben, werden wir nicht Heilige. Heilige durch Nahrung, Heilige durch Essen. Ich sage immer, es gibt keine Erlösung durch Essen, keine Erlösung durch Pigment. Denn wir haben Leute in unserem Land, die glauben, man muss entweder weiß oder schwarz sein, um in den Himmel zu kommen. So ein Unsinn. Viele meinen, ohne Fleischspeisen nicht auskommen zu können. Stellten sie sich fest entschlossen auf des Herrn Seite, bereit, den Weg zu gehen, den er sie führen will, würden sie wie Daniel und seine Gefährten Kraft und Weisheit empfangen. Viele kommen zu mir und sagen, ich habe das Buch gelesen und meine Blutgruppe erlaubt mir nicht, das Fleisch aufzugeben. Habt ihr das schon mal gelesen? Meine Güte! Die haben Blut genommen und haben Fleisch da rein und das da rein. Und wenn das rinnt, dann haben sie gesagt, diese Blutgruppe geht nicht. Spritzen wir das Fleisch in die Ader ein oder wird es erst verdaut? So ein Unsinn, das gibt's gar nicht. Wir Siebenten-Tags-Adventisten befassen uns mit deutsamen Wahrheiten. Vor mehr als 40 Jahren gab der Herr uns besonderes Licht über die Gesundheitsreform. Wie viele haben sie geweigert, im Einklang mit Gottes Ratschlägen zu leben? Es ist schrecklich. Und jetzt kommen wir zu diesem Punkt. Johannes der Täufer und Jesus. Der Menschensohn kam, aß und trank. Johannes kam, er aß nicht und trank nicht. Er lebte, wie Simson hätte leben sollen. Denn Johannes ist gekommen, lesen wir in Matthäus 11, der aß nicht und trank nicht, da sagen sie, er hat einen Dämon. Man kann es nie richtig machen. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagen sie, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Also Jesus ist gekommen und er hat das Volk erreicht, da wo sie sind. Er hat gegessen, wie sie gegessen haben. Sie konnten sich damit identifizieren. Er hat aber auch einen Maßstab gestellt für seinen Propheten Johannes. Und der kam und hat nicht gegessen und getrunken, was die anderen essen und trinken, denn er ist ein Typus. Und jetzt wird es noch interessanter. Und Jesus Christus hat Fleisch gegessen, hat Fisch gegessen, hat aber nie Unreines gegessen und hat auch nie Gegorenes getrunken. Und er hat Menschen erreicht. Aber vor dem er in den Himmel hochging, hat er gesagt, diese Frucht des Weinstockes werde ich nicht mehr trinken, bis ihr bei mir seid. Ja oder nein? So wie lebt er jetzt? So wie Johannes der Täufer. Denn die hatten eine besondere Aufgabe. Johannes trennte sich von seinen Freunden und von lebenskonform. Die Schlichtheit seiner Kleidung, er trug ein aus Kamelhaar gewebtes Gewand, kein Fell, nicht primitiv, so wie sie in den Medien ihn zeigen, war ein ständiger Vorwurf für die Extravaganz und die äußere Erscheinung der jüdischen Priester und des Volkes. Sie waren Nazireer. Das heißt, er durfte nie etwas Totes anfassen. Er durfte die Haare, Samson sollte die Haare auch nicht schneiden. Und sie mussten auch nicht die Frucht des Weinstockes essen, richtig? Und dieses Gelübde oder diese Weihung war ein Symbol Christi. Also Johannes der Täufer hat Schlichtheit seiner Kleider. Und dann lesen wir hier im Geist der Weissagung was ganz Interessantes. Denn die Bibel sagt, er hat Heuschrecken und was gegessen? Wilden Honig. Und das hat mich immer typologisch so ein bisschen gestört. Bis ich dann im Geist der Weissagung auch ließ, er trug ein aus Kamelhaar gewebtes Gewand, war ein ständiger Vorwurf für die Extravaganz um die äußere Erscheinung der jüdischen Priester und des Volkes, seine Speise rein pflanzlich, bestehend aus Heuschrecken und wildem Honig. Das ist doch ein Widerspruch. Außer, wenn man weiß, dass diese Heuschrecken Locusta sind. Und Locusta ist die Karobohne. Und es wird auch die Heuschrecke genannt, denn es sieht aus wie eine Heuschrecke. Also ist das die Locusta-Bohne. Und wenn wir das Gleichnis oder die Geschichte von Jesu betrachten, von dem verlorenen Sohn, der ging zurück und wurde arm und dann kam er zu den Schweinen und er aß was? Die Schweinekost, und das waren die Hülsen und die Früchte der Karobbohne. Und das war das Essen der armen Leute. So Johannes der Täufer hat das Essen der armen Leute Karobbohnen gegessen. Seine Nahrung war rein pflanzlich. Er war Vegetarier. Wilder Honig hat er doch nicht als Hauptspeise gegessen. Denn die Bibel sagt ja auch, nimm Honig, aber nicht zu viel. So ab und zu hat er Honig gegessen und das ist eigentlich nur Pflanzensaft, Blumensaft. Wer dem wiederkommenden Herrn Jesus den Weg bahnen will, nehme sich an dem treuen Elia ein Beispiel, wie auch Johannes im Geist des Elia kam, und im ersten Kommen Jesu den Weg zu bahnen, das große Thema der Reform muss angepackt werden. Mäßigkeit in allen Dingen ist mit der Botschaft in Verbindung zu bringen, um Gottes Volk von seinem Götzendienst und seiner Schlemmerei und seiner Extravaganz in Kleidung und anderen Dingen abzubringen. Jetzt, das heißt nicht, wir müssen wie extrem rechtsradikale Omas aussehen. Wir dürfen aber aussehen wie süße Omas, wenn ich es so sagen darf. Nicht so weit entfernt, dass es lächerlich aussieht, aber schlicht, einfach und ordentlich. Die Selbstverleugnung, Demut und Mäßigkeit, die von den Gerechten verlangt wird, welche Gott besonders führt und segnet, soll den Menschen vor Augen geführt werden. Wir müssen ein Beispiel sein. Wer wegen moralischer Pflichten in Bezug auf Essen und Kleidung verstößt, bahnt den Weg, um gegen die Ansprüche Gottes in Bezug auf ewige Interessen zu verstoßen. Wichtige Dinge. Wiederum, Johannes trennte sich von Freunden und von Lebenskomfort. Die Schlichtheit seiner Kleidung, ein aus Kamelhaar gewebtes Gewand war ein Vorwurf, sein rein vegetarische Speise. Pacific Health 159. Er war Vegetarier. Und als Typus für die Endzeit sind wir auch Vegetarier. So biblisch, typologisch, ursprüngliche Diät, zukünftige Diät, alles weist dahin. Er war ein Nazirer, da haben wir es ja. Getrennt, hingegeben, geweiht. Was sollen wir alle sein heute? Wir sind alle geweiht. Wir brauchen nicht die alles preisgeben, so wie die Weintrauben und so weiter. Wir sind nicht geweihte Nazaräer, aber der Lebensstil ist der antitypische Daniel Johannes der Täufer Lebensstil. Schlicht, einfach, Jemand, der freiwillig und vorübergehend bestimmte spezielle Gelübde auf sich nahm, um sich Gott zu weihen. Wir sind ein geweihtes Volk. Nicht frei von Versuchungen, oder er gab viele die Bezeugung, im Herrn frei zu sein, nicht frei von Versuchungen, denn mit denen hatten sie jeden Tag zu kämpfen, sondern sie glaubten, dass ihre Sünden vergeben waren. Oh, wie sehnen wir uns danach, dass alle in der Freiheit der Kinder Gottes gelangen. Was für ein fantastisches Ideal. Wenn Menschen sagen, sie seien geheiligt, beweist das zu Genüge, dass sie weit davon entfernt sind, heilig zu sein. Also das Zitat habe ich jetzt auch dazu getan. Denn oft gibt es bei dieser Ernährungsfrage Leute, die sagen, ich hatte einen, der kam zu mir nach Hause. Er hatte einen riesen Koffer Bücher, so einen Koffer Bücher und so einen Ausdruck. Und dann kam er zu mir nach Hause und hat mich gefragt, ob ich geheiligt bin. Und dann fange ich sofort an zu schwitzen. Und ich habe mich schön mit ihm unterhalten und dann hat er wieder gefragt, ob ich schon geheiligt bin. Dann habe ich gesagt, was meinst du denn eigentlich, ob ich geheiligt bin? Ja, wir sollen alle heilig werden, denn nur wenn wir total geheiligt sind, kann Jesus wiederkommen. Wir haben ja diese Ideologie bei uns sehr häufig. Und dann habe ich gesagt, und wie erreiche ich das? Hat er gesagt, schau auf mich. Ich bin total heilig. Ich sündige überhaupt nicht. Dann habe ich gesagt, ja wunderbar, wie hast du denn das geschafft? Es ist eine wahre Geschichte, ich lüge nicht. Und da sagt er, ich esse keinen Käse mehr. Das war ja wunderbar, ich habe auch keinen Käse gegessen. Also schau mal, wie heilig ich bin. Ich esse keinen Käse. Aber solche bekloppten Ideen haben manche, wenn sie in der Ernährung ein super Beispiel sind. Ich habe auch erlebt, dass Menschen, die Probleme haben, um bestimmte Dinge in ihrem Leben zu verzeihen oder bestimmte Neigungen zu überwinden, sind sehr geneigt, super Ernährungsfanatiker zu werden. Und der Grund ist einfach ganz einfach. Hier ist ein Bereich, wo ich absolut alles in Kontrolle haben kann. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann absolut kontrollieren, was auf meinem Teller ist. Und wenn ich das schaffe, dann ist das mein Halt für meine Heiligung. Das ist ein Megaproblem unter Adventisten. Und dann wird das ihre Religion. Und wenn Essen zum Religion wird, dann haben wir einen sehr schwachen Ersatz für Jesus Christus. Essen darf nie eine Religion werden. Essen ist ein Geschenk Christi, das herausfließt aus seiner Gnade. Und wir dürfen es nie gebrauchen, um andere Menschen zu zwingen in eine Richtung, wenn es kommt zur Heiligung. Er mahnte sie, ihre guten Werke in Stille zu vollbringen. Lasst uns das auch tun. Tu, was richtig ist, lasst die Folgen dem Herrn üben. Wahre Heilung ist eine tägliche Aufgabe. Wir brauchen das Manna täglich. Sie bewältigt werden muss, solange man lebt. Menschen, die täglich mit Versuchungen kämpfen, ihre sündigen Neigungen überwinden, um sich um ein heiliges Herz und ein heiliges Leben bemühen, rühmen sich nicht, heilig zu sein. Also, kommen wir versuchen, um uns wirklich mal zu sehen, wie Gott uns sieht. Und wenn wir ein Ding überwinden, heißt das noch lange nicht, dass wir das andere überwunden haben. Ich kann mich vielleicht toll ernähren, aber ich habe noch was auch immer. Ich trage irgendwas in meinem Herzen, was nicht da sein soll. Denn mit Feuer und mit seinem Schwert wird der Herr alles Fleisch richten, und die vom Herrn erschlagen werden, eine große Menge sein. Es kommt die Zeit, wo Gott in seinem Volk auch trennt. die sich heiligen und reinigen für die Götzengärten und einer anderen nachlaufen inmitten derer, welche Schweinefleisch, Mäuse und andere Gräuel essen. Ihr kennt diesen Text und wir lieben es, diese Texte als Hammer zu gebrauchen. Schau, ihr müsst alle in diese Richtung gehen. Seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt und entweihen meine Heiligtümer. Sie machen keinen Unterschied zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen und sie lehren nicht zu unterscheiden zwischen dem Unreinen und dem Reinen. Ich war in einem Ostblockland und der Prediger, der da beauftragt war, mich zu versorgen, der hat gesagt, ich bin nicht willkommen in seinem Haus, weil er weiß nicht, was mir zu essen zu geben und seine Frau wird sowieso nervös, wenn sie mich nur sieht. Und so habe ich erst mal ein paar Tage nichts zu essen bekommen. War wirklich schlimm und es war kalt, und wirklich kalt, der Schnee lag so tief. Und dann hat er ein schlechtes Gewissen gehabt und hat er mich zum Essen ausgeführt. Aber da war nur ein Restaurant und das war ein Seekostrestaurant. Und da sind wir rein. Und dann habe ich gefragt, gibt's was für mich speziell? Können Sie mir so eine Gemüseplatte machen oder was? Und ich habe mich so gesehnt nach einer Kartoffel. Bitte, nur eine Kartoffel. Ich habe keine Kartoffel bekommen. Da haben sie gesagt, ja, kein Problem. Und er hat die Seekostplatte bestellt. Und die kam dann mit einem Bett Reis, so schön. Und alles, was da drauf war, von Fisch zu Krabben, zu Schnecken, zu Langustinen, alles war da drauf. Meine Augen wurden so groß. Und ich bekam einen großen Teller mit so einer Karottensprosse und ein rohes Stück Brokkoli und was weiß ich, das ging zack, 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 zack mit der Gabel und da war alles drauf. Und ich habe das gegessen und sehr lange gekaut. Und dann habe ich ihn angeguckt. Wie sagt man da? Ich habe gelüstet nach seinem Reis. Und er hat alles verzehrt. Nicht mit der Miene gezuckt, alles verschwand, weg. Und das war der Prediger. Und an dem Abend habe ich gedacht, ich gebe den Vortrag rein und unrein. Der soll was lernen, der. Und dann fing ich an mit meinem Vortrag und er saß und hat mich vorgestellt, hat sich dann hingesetzt und fiel schleif ein. Und der Mund hing ihm so offen. Und ich dachte, das kann nicht sein. Der muss wach sein. Und dann bin ich mit dem Mikro hin und habe gesagt, und da ist er erschrocken. Und dann habe ich noch einen Satz gesagt, da ist er eingeschlafen. Da habe ich gedacht, lieber Gott, dann muss er eben uninformiert weiterleben. Ich weiß nicht, was von ihm geworden ist. Aber sie machen keinen Unterschied. Nicht alle. Es gibt natürlich viele gute auch. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das ist der springende Punkt. Also dieser Vortrag war nicht da, um einen fanatischen Standpunkt in die Welt zu schicken, vegan oder weg vom Fenster. Das ist nicht das Ziel. Dieser Vortrag war da, um zu zeigen, Gott hat uns Maßstäbe gegeben, Gott hat uns Richtlinien gegeben, Gott hat aus seiner Gnade uns gesagt, wie es in der Welt vor sich geht, wie die Krankheiten zunehmen. Gott hat in seiner Gnade dieser Gemeinschaft insbesondere so viel Wissen, so viel Kenntnis gegeben, wie die ganze Welt nie erreichen könnte, auch wenn sie uns jetzt so allmählich einholen von hinten, was Ernährung betrifft. Wir haben alles. Wir haben keine Entschuldigung. Und es geht ja nicht nur um das Essen und Trinken, es geht um den Geist. Es geht um ein Gehorsam Gott gegenüber. Und ich möchte einen Aufruf machen an euch, an mich, an die ganze Siebenten-Tags-Adventisten-Gemeinschaft. Wenn wir alle uns dahinter stellen würden, was für eine Wucht das in der Welt tragen würde. Und was für ein Beispiel. Denn der UNO, das UNO-Dokument hat gezeigt, das war nur unter Adventisten haben die das gemacht, dass die, die sich mehr vegetarisch ernährt haben, besser dran war, was Blutspiegel betrifft, Gesundheit betrifft und allen Dingen, als die, die sich weniger vegetarisch ernährt haben unter Adventisten. Wie wäre es, wenn das ganze Volk gehorsam sein würde? Und wie wäre es, wenn das nicht unsere Religion wäre, sondern wenn wir auf die Knie gehen würden und sagen, Herr, wir haben viel versäumt. Hilf uns, um jetzt mit Heiligungsprozess die letzte Botschaft der Warnung, hast nur noch so viel Zeit übrig, an die Welt zu bringen. Was für ein fantastisches Erlebnis würde es sein. Wir haben keinen Manna, aber wir haben Ersatz für Manna. Und dieser Ersatz kann gut sein, sehr gut. Kommen wir beten. Lieber himmlischer Vater, wir wollen nicht sagen, dass wir besser sind als andere, dass wir heiliger sind als andere. Alle sind wir Sünder. Alle haben wir ein Problem und wir haben dich nötig. Wenn du uns nicht rechtfertigst, wenn du uns nicht heiligst, dann werden wir das Himmelreich nie sehen. Und wir haben als Volk uns abgewendet von allem, was du uns sagst. Und wir sind schuldig. Hilf uns, um deine Gaben neu zu entdecken. Hilf uns, um deine Gaben zu genießen. Hilf uns, um ein Vorbild zu sein und hilf uns, um einen Evangelisationsgeist zu entwickeln. Und diese Botschaft, diese Gesundheitsbotschaft ist der beste Einstieg in einer Welt, die erkrankt, in einem Maße wie noch nie zuvor. Hilf uns, dass wir das tun, was wir versäumt haben, damit viele auf dem See von Glas stehen werden, wegen dieser Botschaft. In Jesu Namen. Amen.